HR Info. Hessen.
Mit Aydoğan Makasci. Na, kommen Ihnen diese Geräusche vertraut vor? Und sind Sie genauso genervt davon wie ich? Die Ferienzeit ist jedes Jahr wieder auch Baustellenzeit. Vor allem in den Städten, aber auch auf Autobahnen, Landstraßen und so weiter. Eine Recherche von HR Info hat jetzt gezeigt, Hessen hat das bitter nötig, denn die Infrastruktur bröckelt. Ein Beispiel dafür ist die Kreisstraße 106 im Landkreis Kassel. Sie ist 3,5 Kilometer lang und verbindet den kleinen Ort Bühle mit der Stadt Wolfhagen. Hier gibt es seit Jahren einen dringenden Sanierungsbedarf. Gabriele Döring berichtet.
Die Kreisstraße 106 ist gerade mal 4 bis 5 Schritte breit, mit vielen geflickten Löchern und ausgefransten, unbefestigten Rändern. Jedes entgegenkommende Auto verbreitet sofort Angst und Schrecken, erzählt dieses Paar aus Bühle.
Dass, wenn man Platz machen muss, dass man da abkommt von der Straße. Aber man muss ja schon auf den Schotter rauffahren, damit genug Platz da ist.
Ich bin schon mal abgekommen von der Straße. Bin durch ein Grabenböschung hoch und wieder auf die Straße gekommen. Auto war natürlich ein größerer Schaden.
Und Wilfried Näser ergänzt.
Also die Autos leiden schon stark hier, Spurstangenlage und so, das schlägt alles aus.
Früher konnte man auf der K106 noch 100 fahren, dann 70, jetzt nur noch 50 Stundenkilometer. Täglich schleicht der Schulbus Richtung Wolfhagen und in der Stadt liegt auch der nächste Supermarkt. Die Bühler brauchen diese Straße. Mit Schuld an ihrem katastrophalen Zustand haben Lkw, die hier unerlaubt fahren, berichtet Horst Schuchert.
Die ist also halbrund praktisch geworden, wie ein Ball. Wenn ein Lkw da durchkommt, obwohl sie ab 7,5 Tonnen nicht durchfahren dürfen, aber alle durchfahren, weil kein Mensch darauf achtet, ja, das wird nicht besser, das wird immer schlechter. Ne?
Hier braucht's eine ganz neue Straße, fordert Bernd Rennert.
Also ich persönlich stelle mir vor, dass die Straße einmal komplett neu gemacht wird, dass man für die Zukunft Ruhe hat.
Schön wär's. Leider fehlt das Geld, erklärt Kreissprecher Harald Kühlborn.
Wir haben im Jahr ungefähr die Notwendigkeit von 2 Millionen Euro für die Straßenunterhaltung. Da ist gar noch nicht mal Erneuerung und Ausbau angedacht, sondern nur die reine Unterhaltung. Und wir haben gerade mal 1 Million.
Aber über den Bund, da gibt es Fördermittel für einen Straßenneubau. Der Kreis muss dann nur ein Drittel der Kosten tragen. Allerdings sind diese Fördermittel an Richtlinien gebunden.
Und es ist so, dass dieses Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz die Förderung an bestimmte Kriterien koppelt. Das heißt, wenn ich die Straße auf 5,50 Meter ausbaue mit einer zugehörigen Bankette, dann bin ich fast bei 7,50 Meter. Oder aber in Einzelfällen, je nachdem, wenn da Bäume in der Nähe stehen, kann ich auch mal auf 4,50 Meter gehen. Aber auf der freien Strecke muss ich sicherheitshalber auf 5,50 Meter gehen. Nur dann bekomme ich die volle Förderung.
Und genau diese Richtlinien treiben die Kosten. Der Kreis wäre für die Bühler Straße auf einen Schlag sein gesamtes Jahresbudget los. Kreissprecher Harald Kühlborn fordert daher mehr Pragmatismus.
Unsere Idee ist an sich eher zu sagen, lasst uns doch flexibler mit dem Ganzen umgehen. Damit können wir insgesamt die Kosten für so eine Sanierung verringern. Das ist für den Zuschussgeber günstiger und für uns auch. Und dadurch können wir auch mehr Maßnahmen pro Jahr umsetzen, als es zurzeit der Fall ist.
Gabriele Döring über die Kreisstraße 106 im Landkreis Kassel. Nur ein Beispiel für marode Straßen in Hessen, aber bei weitem nicht das einzige. Bei seinen Recherchen hat HR Info alle 21 hessischen Landkreise und die 5 kreisfreien Städte nach dem Zustand der Straßen befragt. Das Ergebnis ist ernüchternd. Der Sanierungsbedarf liege bei rund 700 Millionen Euro in den nächsten 5 Jahren. Besonders prekär ist die Lage in den großen Städten, also Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Offenbach und Kassel. Unsere Recherchen sind nicht ohne Folgen geblieben. Christopher Platz mit Reaktionen aus der Landespolitik.
Zu früher Stunde sitzt Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir im HR-Studio Wiesbaden. Die ersten Chatbeiträge laufen ein, vorgelesen von der Kollegin Sandra Müller.
Herr Al-Wazir, leider kann ich in Ihrem Ministerium keine Schritte erkennen, den Autobahnverkehr auf der A66 zwischen Wiesbaden und Frankfurt mit Tempolimits zu entschleunigen.
Der Minister tippt höchstpersönlich ins Notebook.
Lieber Herr Sachs, ich wende im...
Der grüne Minister muss in seinen Antworten vor allem deutlich machen, dass ihm rechtliche und finanzielle Grenzen gesetzt seien. Auch ein Tempolimit könne er nicht einfach so verhängen.
Wenn man jetzt einfach da sagen würde, Ordre de Mufti, Ordre de Wazir, ja, ich mache da einfach ein Schild hin. Der Erste, der da geblitzt wird und ein Anwalt ist und den Instanzenzug hochgeht, gewinnt, wenn ich nicht begründen kann, warum.
Beim Straßenbau komme es vor allem auf die Mittel des Bundes an, vor allem beim Neubau. Bei der Sanierung von maroden Straßen wolle das Land in die Offensive gehen, unter anderem so.
Wir verteilen so knapp 100 Millionen Euro im Jahr Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz Mittel. Die Hälfte für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, die andere Hälfte für Kreisstraßen und andere Projekte vor Ort. Aber es ist klar, das, was über Jahrzehnte liegen gelassen wurde, das kann man nicht von einem aufs andere Jahr lösen.
Die Landesregierung tue zu wenig, schimpft der FDP-Verkehrsexperte Jürgen Lenders. Als die FDP noch am Ruder gewesen sei, habe man 200 Millionen Euro eingestellt. Schwarz-Grün kürze, so Lenders.
Die Grünen haben nie ein Hehl daraus gemacht, dass sie kein Geld für die Infrastruktur ausgeben wollen. Aber dass die CDU mit Verantwortung in Berlin, hier in Wiesbaden und auch in vielen Kommunen sich dann immer einen schlanken Fuß macht und sagt, da haben wir aber nichts mehr zu tun. Das kann man so nicht durchgehen lassen. Hier muss man auch die CDU endlich mal in die Verantwortung nehmen.
Druck kommt auch von der Wirtschaft. Volker Fassbender von den hessischen Unternehmerverbänden meint, es müsse mehr in Erhalt und Ausbau gesteckt werden, um den Standort zu sichern.
Wir sehen, dass wir mehr Geld in die Investition und vor allen Dingen auch in die Werterhaltung stecken müssen. Das gilt nämlich nicht nur für Unternehmen, das gilt auch für die öffentliche Substanz.
Die SPD nahm die hr-Info-Recherche als Indiz dafür, dass das Land Kreise und Kommunen nicht ausreichend finanziere. Fachmann Uwe Frankenberger.
Es gibt viel zu wenig Geld für die Kommunen selber, dass sie ihre eigenen Straßen sanieren können, unterhalten können. Und zweitens, im Landesstraßenbau ist gekürzt worden von 100 auf 90 Millionen Euro. Auch da fehlt Geld und wir haben 30 Millionen Euro mehr gefordert für den Landesstraßenbau. Dem ist leider die schwarz-grüne Koalition nicht nachgekommen.
Ähnlich die DGB-Landesvorsitzende Gabriele Keiling. Der Investitionsstau im Straßenbau sei offenkundig. Der Bedarf sei vermutlich höher, als HR Info ermittelt habe.
Jetzt ist es ja nicht so, dass es im Verkehrsland Hessen immer nur schlechte Nachrichten gäbe. In Frankfurt ist jetzt zum Beispiel der Spatenstich für ein großes Projekt gesetzt worden, für einen Fernbusbahnhof am Hauptbahnhof. Die Situation für Reisende ist da im Moment schlicht schlecht. Wie es da gerade noch genau aussieht, das habe ich Reporter Frank Angermund gefragt. Und Frank, sag doch mal, für alle, die sich da jetzt nicht so auskennen, beschreib doch mal die aktuelle Situation für Fernbusreisende in Frankfurt.
Ja, die ist wirklich miserabel, denn auf der Südseite des Hauptbahnhofs gibt es einen großen Autoparkplatz und um diesen Platz herum kommen die Fernbusse an oder fahren ab. Da fahren aber auch noch andere Busse, Autos, die Straßenbahn kommt vorbei. Es ist eng, es ist nicht sicher, wenn die Busse bestiegen werden oder das Gepäck verladen wird. Zudem gibt es keine Wartehäuschen, die vor Sonne oder Regen schützen würden. Und wer auf die Toilette muss, der muss in den Hauptbahnhof laufen. Und für viele Fahrgäste ist überhaupt nicht klar, ob sie sich an der richtigen Stelle befinden.
Jetzt soll ja alles besser werden. Ein Fernbusbahnhof soll da gebaut werden. Wann soll der denn fertig werden?
Ja, in rund 3 Jahren soll es 14 Busbahnsteige geben, Busbahnstiege, so heißen sie. Die Busse können dort von beiden Seiten beladen oder bestiegen werden. Es wird eine Überdachung geben, es soll Toiletten und einen Ticketverkauf geben, Anzeigetafeln und ein Café, also alles, was ein moderner Busbahnhof braucht.
Aber der Platz auf der Südseite des Frankfurter Hauptbahnhofs, der wird ja noch genutzt. Wird er dann jetzt für 3 Jahre gesperrt?
Nein, deshalb dauert es auch so lange, in Anführungszeichen, bis alles fertig ist, denn zunächst wird ein Parkhaus gebaut mit 350 Auto und 300 Fahrradstellplätzen und Fahrradwerkstatt. Parallel dazu entstehen die ersten 4 Busbahnsteige. Die sollen im April nächsten Jahres genutzt werden können. Auf diesem Parkplatzgelände will der Bauherr aber noch ein weiteres Gebäude bauen, zu dem es noch keine Einzelheiten verraten wurden. Im nächsten Schritt wird dann die Tiefgarage dieses Gebäudes gebaut werden. Danach können 6 weitere Busstellplätze errichtet werden und dann im letzten Schritt wird das Gebäude hochgezogen und im Anschluss daran die letzten Busbahnsteige gebaut.
3 Jahre Bauzeit, was bedeutet das denn für die Fernbusreisenden in dieser Zeit?
Ja, dass es sehr laut ist, wenn sie auf ihren Bus warten und dass sie flexibel sein müssen. Also dort, wo heute noch mal ein Fernbus abgefahren ist, wird der nächste Woche vielleicht dann nicht mehr abfahren. Aber im April können ja die ersten 4 regulären Busbahnsteige genutzt werden. Das heißt, es wird dann schon mal sicherer. Und viele dieser 300 Busse, die täglich von Frankfurt abfahren, sollen dann auch schneller beladen werden und pünktlicher abfahren können. Für die Anwohner wird es auch laut werden, laut Planungsdezernent Olaf Kunitz, aber auch schöner als bisher. Ja, doch, das wird sich natürlich erst zeigen, wenn alles fertig ist.
Vielen Dank für die Information, Frank Angermund.
HR Info, Hessen.
Es geht möglicherweise um viele tausend Arbeitsplätze und um die wirtschaftliche Zukunft in Osthessen. Der heimische Kali-Produzent K+S könnte übernommen werden, und zwar vom Konkurrenten Potash. Das erste Angebot der Kanadier hat K+S noch abgelehnt Und auch die Politik ist deshalb auf den Plan gerufen. Regierung und Opposition, beide haben das gleiche Ziel. Aber was kann die Politik in so einem Fall eigentlich tun? Christopher Plass berichtet über die Debatte im Landtag.
Landesregierung und weite Teile der Opposition im Schulterschluss. Das kommt selten vor im Hessischen Landtag. Beim Thema K+S aber sind alle gleichermaßen besorgt. Um die Arbeitsplätze oder auch um die Wertschöpfung in der Region.
Kaliumsalz ist nicht nur der einzige Rohstoffkonzern Deutschlands. Er ist für eine ganze Region der praktisch einzige wirkliche Arbeitgeber für viele Tausende von Arbeitsplätzen,
sagte Ministerpräsident Volker Bouffier. SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel würdigte, K+S sei eigenständig und finanziell gesund. Umso mehr wies Schäfer-Gümbel das Ansinnen des kanadischen Konkurrenten Potash zurück, K+S schlucken zu wollen. Potash stehe wegen seiner Überkapazitäten im Weltmarkt unter Druck.
Potash versucht jetzt offensichtlich, das ist meine Interpretation, das eigene Problem auf dem Rücken eines anderen zu lösen. Klassischer Versuch der Marktbereinigung. Und ich finde, an der Stelle, wenn es dann in der Tat um hessische Arbeitsplätze geht, um hessische Wertschöpfung, dann darf der Hessische Landtag sagen, das schauen wir uns nicht nur genau an, sondern auch das Land Hessen hat dabei ein Interesse.
Bouffier, Schäfer-Gümbel und Wirtschaftsminister Al-Wazir hatten am Freitag mit der Spitze von Potash zusammengesessen, wie HR Info gestern berichtet hatte. Über den Inhalt war Vertraulichkeit vereinbart worden. Bouffier ging heute im Parlament nicht näher darauf ein. Nur so viel.
Potash muss wissen, dass das, was Sie bisher vorgetragen haben, nicht überzeugt. Und Sie müssen wissen, dass Sie hier nicht mit offenen Armen empfangen werden, weil wir Sorgen haben.
Die Landesregierung will sich kümmern. Bouffier verwies auf frühere Rettungsversuche für Opel. Vor allem aber die FDP warnte, es müsse klar ordnungspolitisch gehandelt werden. Niemand, so der FDP-Abgeordnete Jürgen Lenders, dürfe in einem Rechtsstaat wegen seiner Herkunft an einer Übernahme gehindert werden. Lenders bezog sich beispielsweise auf das Kartellrecht.
Wie würden Sie denn das andersrum bewerten? Wenn Kali und Salz Potash in Kanada übernehmen wollte, wie wäre denn dann Ihre Einstellung zum Kartellamt?
FDP-Fraktionschef Florian Rentsch zweifelte, dass die Politik überhaupt viel tun könne. Das Unternehmen gehöre schließlich den Aktionären.
Die Debatten, die wir hier führen über die Zukunft von Unternehmen, arten häufig sehr stark in Placebo-Debatten aus. Da versucht die Politik, einen Eindruck zu erwecken nach dem Motto, man könnte helfen, man ist in Gesprächen. Der Ministerpräsident hat es gerade völlig zu Recht gesagt. Aber zum Schluss ist doch die Frage faktisch, was kann wirklich gemacht und durchgesetzt werden?
Wenig Hinweise gab es darauf, was die Landesregierung vorhat, um die Übernahme zumindest zu erschweren. Es zeichnet sich ab, dass man die Hürden höher machen will, beispielsweise durch umweltrechtliche Bestimmungen. Die grüne Abgeordnete Sigrid Erfurt verwies auf den Weg über ein Kartellverbot. Die linke Abgeordnete Mariana Schott nannte den Übernahmebroker Monopoly.
Die Übernahmepläne bei K+S verunsichern auch die Mitarbeiter. 14.000 sind es im Moment und sie fürchten jetzt um ihre Arbeitsplätze. Darüber Michael Pschibilla.
Mario Hofmann ist K+S-Mitarbeiter im Werk Hattorf bei Philippsthal. Er gibt sich keine Mühe, seine Gefühle zu kaschieren. Als er gehört hat, dass der kanadische Konkurrent Potash Kali und Salz, kurz K+S, schlucken will, hat er die Luft angehalten.
Im ersten Sinne erstmal Existenzängste, weil glaubt eigentlich nicht, dass wenn Kali übernommen wird, dass es dann hier noch weitergeht, weil wir relativ teuer produzieren und Kanada das wesentlich günstiger kann. Deswegen stellt man sich halt allgemein vor, dass sie hier die Produktion stilllegen und nur die Wettbewerbsanteile mitnehmen wollen.
Hofmann ist 43 und arbeitet bereits seit 27 Jahren für den Düngemittelhersteller aus Kassel. Genauso wie sein Vater und sein Großvater vor ihm. Viele Beschäftigte im Kali-Revier an der Werra sind seit Generationen mit K+S verbunden. Ohne die Bergwerke, ohne die Fabriken, in denen das Salz, das die Bergleute hier aus der Erde holen, weiterverarbeitet wird, kann sich auch Hofmanns Kollege Heurig keine Zukunft vorstellen.
Wenn das Kali-Werk mal irgendwann schließen sollte, sehe ich das so, dass die Region tot ist hier unten.
Tatsächlich ist K+S einer der größten Arbeitgeber in Osthessen. Allein im Kali-Revier an der Werra, rund um Philippsthal im Kreis Hersfeld-Rotenburg, ist K+S die Existenzgrundlage für 4.500 Mitarbeiter und deren Familien. Da sind die Zulieferer und Dienstleister von K+S noch gar nicht dabei, sagt Betriebsratschef Harald Döll.
Es hängt ja zum Schluss nicht nur das Werk Werra dran, sondern einfach das Dreifache nochmal. Also mindestens 12.000 bis 16.000 arbeitende Menschen in der Region. Und das wäre also absolut fatal, wenn K+S von heute auf morgen hier die Segel streichen müsste.
Nicht nur die Mitarbeiter sehen die Übernahmepläne durch den kanadischen, viel größeren Potash-Konzern skeptisch. Auch die Unternehmensleitung hat ein erstes Angebot zurückgewiesen. Die Bewertung von K+S durch Potash mit 41 Euro pro Aktie sei zu niedrig ausgefallen, heißt es aus der Kasseler Zentrale. Außerdem seien Fragen von Standort und Beschäftigungsgarantie bislang nur vage beantwortet worden. Ob Potash die Produktion an der Werra im Falle einer erfolgreichen Übernahme weiter betreiben will, ist unklar. Noch ist alles im Fluss. Derzeit gilt bei den Mitarbeitern von K+S das Prinzip Hoffnung.
Man kann jetzt den Kopf in den Sand stecken, aber das macht ja auch keinen Sinn. Also wir haben uns hier eigentlich so weit durchgerungen, wir arbeiten so weiter wie bisher und hoffen das Beste.
Schlechte Nachrichten auch aus Rüsselsheim. Autobauer Opel musste dort im Werk 15 Tage Kurzarbeit anmelden. Dazu kommen 25 weitere Tage im Werk in Eisenach. Der Grund? Opel musste sich aus dem russischen Markt zurückziehen, auch wegen der Wirtschaftssanktionen der EU. Mein Kollege Roman Warschauer befasst sich für uns immer wieder mit Opel und ich wollte von ihm wissen, Roman, läuft es denn bei Opel vergleichsweise schlechter als bei der Konkurrenz? Haben die nicht auch mit denselben Problemen in Russland zu kämpfen?
Ja, der russische Markt ist weitestgehend zusammengebrochen, also kämpfen auch die anderen Autohersteller mit ähnlichen Problemen. Aber bei Opel ist es ein bisschen eine andere Situation. Die sind halt sehr konzentriert gewesen auf Russland. Sie hatten das immer als ihren Wachstumsmarkt gesehen. Und der ist nun eben komplett weggebrochen und Opel hat einfach nicht den Zugang beispielsweise zum nordamerikanischen Markt oder zu China, um das zu kompensieren. Und man hat es nicht geschafft, im Rest des Marktes diese etwa 80.000 Fahrzeuge zu kompensieren. Und wenn man sich auch die Gesamtentwicklung in Europa anschaut, hat Opel zwar im ersten Halbjahr mehr Autos verkauft, aber ein bisschen weniger stark als der Gesamtmarkt. Der Gesamtmarkt ist etwas stärker gewachsen. Also irgendwie hat auch in ganz Europa Opel zumindest ein bisschen Probleme.
Welche Opel-Modelle verkaufen sich denn gut und welche weniger?
Ja, die wichtigsten Modelle von den Stückzahlen her sind der Corsa und der Astra immer noch. Die verkaufen sich gut, die sind auch gewachsen. Was die Verkaufszahlen anbetrifft. Wo es nicht so gut läuft, ist bei dem Flaggschiff Insignia. Das ist der Mittelklassewagen von Opel, der größte. Und der wird ja in Rüsselsheim hier gebaut. Und ja, da sind die Verkaufszahlen ziemlich zurückgegangen im ersten Halbjahr um mehr als 17%. Das Auto erscheint manchmal in einigen Monaten gar nicht mehr unter den Top 50 der Neuzulassungen. Also das verkauft sich nicht so wirklich gut, wobei man gerade mit diesen großen Autos ja deutlich mehr Geld verdient am Ende. Aber da ist natürlich auch die Konkurrenz sehr stark und da greifen wohl viele Leute, die eben mehr für ein Auto ausgeben, dann häufig zu einem anderen Hersteller. Da spielt vielleicht immer noch das Imageproblem von Opel eine Rolle.
Was sind denn bei Opel die Hoffnungsträger für die kommenden Jahre?
Also jetzt zur IAA kommt der neue Astra raus. Ich habe ja schon gesagt, Astra ist ein wichtiges Modell für Opel. Und die Hoffnung ist natürlich, dass mit einem neuen Modell die Verkaufszahlen dann noch einmal steigen. Das Auto sieht gut aus, finde ich zumindest. Es ist technisch auch weiterentwickelt worden. Es gibt neue Motoren, also da setzt man große Hoffnung rein. Dann gibt es den Kleinstwagen Karl, der kommt auch auf den Markt. Da gibt es wohl schon mehr als 30.000 Bestellungen. Das ist ganz ordentlich. Aber so ein Kleinstwagen, damit verdient man wiederum nicht ganz so viel Geld pro Modell. Also das sind so die beiden wichtigsten Fahrzeuge, die jetzt in nächster Zeit auf den Markt kommen.
Vielen Dank, Roman Warschauer.
HR Info, Hessen.
Kinderbetreuung und Familienpolitik sind Ländersache. So hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in Sachen Betreuungsgeld entschieden und die bisherige Regelung damit gekippt. In der hessischen Landespolitik gibt es in dieser Sache bisher keine Einigkeit. Die Koalitionspartner CDU und Grüne vertreten unterschiedliche Standpunkte. Die Frage ist jetzt, kommt es zum Streit, wenn der Bund das Geld für die Herdprämie, wie Kritiker sie ja nennen, an die Länder weitergibt? Denn dann könnte Hessen Familien weiter direkt unterstützen, was die Grünen aber nicht wollen. Sabine Hart berichtet aus Wiesbaden.
Der hessische Sozialminister Stefan Grüttner von der CDU ist nicht froh darüber, dass das Verfassungsgericht das Betreuungsgeld gekippt hat. Zusammen mit seiner Fraktion bedauerte er diese Entscheidung. Grüttner erwartet jetzt vom Bund, dass er das Geld dafür an die Länder weitergibt. Familien, die sich für eine heimische Betreuung entscheiden, hätten ein Recht auf Anerkennung dieser Wahl, sagte Grüttner, auch wenn er weiß, dass die Grünen das anders sehen.
Wir kommen immer zu guten Ergebnissen innerhalb dieser Koalition. Und ich denke, dass auch der Koalitionspartner die Forderung mit unterstützen wird, dass der Bund erstmal die Gelder den Ländern überweist. Und dann werden wir uns auch einig werden, wie wir diese Gelder auch entsprechend verwenden.
Das dürfte allerdings nicht ganz einfach werden, denn die Grünen sind anderer Meinung als die CDU. Sie wollen nicht, dass Hessen das Betreuungsgeld auf Länderebene neu auflegt. Auch dann nicht, wenn das Geld vom Bund kommt. Der Grüne Markus Bocklet nennt das Betreuungsgeld kontraproduktiv, weil es die Kinder von frühkindlicher Bildung fernhält.
Heute haben wir festgestellt, dass das Betreuungsgeld falsch ist, aus formalen Gründen nicht eingeführt werden durfte.
Wir stellen heute als Grüne fest, wir haben dieses Instrument nie gewollt. Es wird nicht kommen, das ist ein gutes Signal. Wir brauchen jetzt diese Gelder in der Kinderbetreuung.
Ähnlich sieht das SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel. Er ist mit dem Urteil aus Karlsruhe zufrieden. Betreuungsgeld auf Landesebene lehnt er ab.
Ich freue mich darüber, weil das, was wir in Koalitionsverhandlungen in Berlin mit der CSU nicht hinbekommen haben, hat das Bundesverfassungsgericht gerichtet. Und darüber bin ich offen gesagt glücklich. Wir brauchen Investitionen in die Qualität von Kinderbetreuung mehr denn je. Und deswegen sollten wir die notwendigen Mittel dafür einsetzen und nicht für etwas anderes.
An seiner Seite Linksfraktion und FDP, aber auch die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände, deren Vorsitzender Volker Fassbender.
Wir waren keine Fans des Betreuungsgelds. Ich habe zwar den gedanklichen Ansatz verstanden, dass man für die Familien, die aus welchen Gründen auch immer ihr Kind nicht in der Betreuung haben, auch etwas tun möchte. Aber wir haben den Vorrang immer gelegt auf die Betreuungseinrichtungen wie Kindertagesstätten und favorisieren das natürlich.
Nach dem Urteil ist klar, Anträge auf Betreuungsgeld können Familien nicht mehr stellen. Für diejenigen, die es bereits beziehen, will der Bund eine Lösung finden. Der hessische Sozialminister Grüttner sagte, man prüfe momentan die rechtlichen Auswirkungen der heutigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.
In der letzten Plenarwoche im Landtag vor der Sommerpause ging es auch nochmal um das Thema Flüchtlinge, genauer um deren Unterbringung. Dabei kam es zu scharfen Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Opposition. Auslöser für den Streit waren Vorwürfe von Vertretern der Linksfraktion, die sagen nämlich, Flüchtlinge in Hessen leben menschenunwürdig. Nicolas Buschlüter.
Barbara Cárdenas ist die migrationspolitische Sprecherin der Linksfraktion. Was sie der Landesregierung und der schwarz-grünen Koalition ins Gesicht warf, brachte beide fast zur Weißglut, passend zum schwülen Wetter außerhalb des Landtags. Cárdenas sagte, was vergangenes Jahr noch als Notlösung angekündigt worden war, nämlich die Unterbringung von Flüchtlingen in Zelten, sei heute leider hessischer Standard.
Ein Stockbett reiht sich an das andere in diesen Großzelten, in denen jeweils bis zu 150 Menschen leben müssen. Es gibt keine Privatsphäre in den Zelten. Es ist nicht so, dass die Privatsphäre nur eingeschränkt wäre. Es gibt sie überhaupt nicht.
Dieser Zustand sei nicht hinnehmbar und menschenunwürdig. Die Landesregierung hätte doch wissen müssen, so Cárdenas, was für Flüchtlingsströme auf Hessen zukämen und schon früher für feste Gebäude als Unterkünfte sorgen müssen. Der Grüne Markus Bocklet fragte Cárdenas, was sie denn tun würde, wenn plötzlich Busse mit Flüchtlingen vor der Tür stünden.
Wir müssen diesen Menschen noch in dieser Nacht ein Dach über den Kopf verschaffen. Und da ist das kein besonders standardisiertes Ziel. Es ist einfach eine menschliche Geste zu sagen, ja, wir heißen Sie willkommen und momentan geht es nur mit Zelten. Und genau das ist, was CDU und Grüne sagen.
Auch Ralf Norbert Bartelt warf den Linken Stimmungsmache vor. Die Unterbringung in Zelten solle aber die Ausnahme bleiben.
Wir wollen sie perspektivisch auch wieder abbauen. Einen Zeitpunkt zu nennen, wäre aber angesichts der Zahlen unseriös.
CDU-Sozialminister Stefan Grüttner ergriff das Wort als Letzter. Die Vorwürfe der Linken gingen an der Realität vorbei, sagte er. Allein 120 Mitarbeiter der Landesverwaltung hätten sich freiwillig gemeldet, um vor Ort zu helfen.
Dass wir versuchen zu helfen, aus dieser Not heraus das Beste zu machen, mit einem riesigen Einsatz von auch Freiwilligkeit im Bereich der eigenen Landesverwaltung. Und das ist ein Schlag ins Gesicht dieser Menschen, wenn denen vorgehalten wird, sie würden in menschenunwürdigen Unterkünften arbeiten müssen und Asylbewerber würden menschenunwürdig unterkommen.
Im Übrigen, so der Minister, habe sich die Aufnahmekapazität der Erstaufnahmeeinrichtungen in Hessen seit 2012 mehr als verzehnfacht.
Und das war die Sendung HR Info Hessen und die gibt's auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de. Ich bin Aydoğan Makasci.